Ich habe in unserem Sommerurlaub ein Buch gelesen, das mich sehr gepackt hat. Der Titel dieses Buches lautet »Gelassen im Sturm«, auf der Suche nach dem Frieden, den Jesus uns verspricht. Der Autor dieses Buches ist Jörg Albrecht. Er ist Baptistenpastor und arbeitet seit 2004 als theologischer Referent bei Willow Creek Deutschland. Dieses Buch ist während der Corona-Pandemie entstanden und im Frühjahr diesen Jahres herausgekommen. Gott hat es mir aufs Herz gelegt, euch heute ein paar Gedanken aus diesem Buch weiterzugeben. Und ich freue mich, dass es möglich ist. Nach wie vor sind es stürmische Zeiten, in denen wir leben und in denen wir unterwegs sind. Es reiht sich nicht nur eine Krise an die andere, sondern sie überlappen sich inzwischen. Das eine hat mit dem anderen zu tun und wir merken, so schnell geht das nicht weg. Und wir merken, es wird wichtig zu lernen, damit zu leben und uns fragen als Menschen, die wir mit Jesus unterwegs sind, wie können wir mit diesen Krisen umgehen? Wie können wir in diesen Krisen leben? Wie können wir unser Leben gestalten und unseren Glauben als eine Ressource entdecken, der wirklich Hilfe und Halt gibt in diesen Stürmen des Lebens, die wir gerade alle miteinander erleben? Angeregt wurde Jörg Albrecht zu seinem Buch durch eine Aussage von Dallas Willard, einem US-amerikanischen Philosophieprofessor. Er wurde einmal gefragt, mit welchem Wort, mit nur einem einzigen Wort, er Jesus beschreiben würde. Relaxed war seine Antwort. Jesus war relaxed, also gelassen. Und er führte sein Leben aus einer Haltung großer Gelassenheit heraus. Er hatte einen inneren Frieden, der seinem Handeln zugrunde lag. Und es ist ein unfassbares Geschenk, dass Jesus sagt, diesen Frieden möchte ich auch euch schenken. In Johannes 14, Vers 27 sagt Jesus seinen Jüngern, und das gilt natürlich auch uns heute, was ich euch hinterlasse, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Habt keine Angst. Jesus zu folgen bedeutet, ihm auch in seinen Frieden und Gelassenheit hineinzufolgen. Für mich persönlich hieß Nachfolge bisher, etwas für Jesus zu tun und habe es kaum mit Gelassenheit in Verbindung gebracht. Doch mein Wunsch war es schon immer, mit innerer Ruhe und Gelassenheit den Stürmen in meinem Leben begegnen zu können und dass die Zusage Jesu vom Frieden, den er gibt, wirklich greifbar wird. Aber wie finden wir diesen Frieden? Frieden. Er wächst aus einer tiefen Verbindung mit Gott, der meine ganze Hoffnung ist und mein absoluter Halt. Also noch einmal, Frieden erwächst aus einer tiefen Verbindung mit Gott. Gott hat uns zum Nachdenken über ihn den Kopf gegeben. Und er hat uns ein Herz gegeben für die Erfahrung seiner Berührung und Nähe. Es sind auch die Erfahrungen mit Gott, die mich an ihn binden und die meinen Glauben tragen. Ich erlebe es auch immer wieder als besonderen Höhepunkt, wenn wir im Gottesdienst unseren Glauben und Leben teilen. Es ermutigt mich zu hören, was wir mit Jesus erleben und es stärkt auch meinen Glauben. Wir leben in stürmischen Zeiten und von daher ist es so wichtig, dass die Gemeinde Jesu voller Menschen ist, die etwas vom Frieden wissen und die Wege gefunden haben, Menschen in diesen Frieden einzuladen. In 1. Korinther 14, 33, da lesen wir, dass Gott nicht ein Gott der Unordnung ist, sondern des Friedens. Seine Antwort auf Unordnung ist Frieden. Der Friede, von dem Jesus spricht, ist am besten mit einem alten hebräischen Wort zu fassen, und zwar dem Wort Shalom. Shalom meint als Wort Unversehrtheit und Heil. Und es umfasst Gesundheit, Sicherheit, Ruhe und Wohlbefinden. Shalom ist ein innerer Zustand, ein Geschenk, aus dem heraus dann auch ein äußeres Leben fließt. Den Frieden, den Jesus uns verspricht und uns auch wirklich gibt, will immer wieder neu gesucht werden. Sucht den Frieden und jagt ihm nach. So steht es im Psalm 14, Vers 25. Der Frieden ist nichts, was wir für ein für alle Mal finden, dann besitzen und jederzeit hervorholen können. Der Frieden will, genau wie Gott selbst, immer wieder neu gefunden, neu gewollt und immer wieder neu ersehnt werden. Im Markus-Evangelium im Kapitel 4 wird uns von einem Wunder berichtet, das die Jünger mit ihrem Lehrer Jesus erlebt haben. Ich lese uns den Bibeltext vor. Als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Jesus war schon im Boot. So entließen die Jünger die Menge, stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihnen. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen: Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser: Schweig, sei still. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Und Jesus fragte die Jünger: Warum seid ihr so ängstlich? Warum habt ihr immer noch keinen Glauben? Voll Furcht sagten sie zueinander: Wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Es war eine seltsame Situation. Die Jünger hatten getan, was Jesus gesagt hatte. Es war seine Idee gewesen, auf die andere Seite zu fahren. Aber jetzt gerieten sie trotzdem in einen Sturm. Offensichtlich hatte der Sturm hier nichts mit dem Fehlverhalten der Jünger zu tun. Sie hatten nichts falsch gemacht und der Sturm kam trotzdem. Und doch ist das sehr oft die Frage, die wir uns stellen, wenn wir in einen Sturm geraten. Ganz offensichtlich geht es im Leben der Nachfolger Jesu nicht in erster Linie um Sturmvermeidung. Du kannst dicht an Jesus dran sein. Du kannst tun, was er gerne möchte. Und der Sturm trifft dich dennoch. Liegt es vielleicht daran, dass wir manche Lektionen über das Leben nur in einem Sturm lernen können? In der Geschichte von der Sturmstillung bringt Jesus den Sturm nur durch sein Wort zum Schweigen. Schweig still! Und es wird still. Und Jesus fragt seine Jünger: Warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jesus fragt, weil das seine Art ist, seinen Leuten zu helfen, über sich selbst nachzudenken. Nochmal zur ersten Frage: Warum seid ihr so ängstlich? Warum habt ihr solche Angst? Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre damals damit in dem Boot gewesen, hätte ich sicherlich gedacht: Warum, Jesus? Warum fragst du uns das jetzt in dieser Situation? Wir drohten zu ertrinken und es lag doch auf der Hand, warum wir in dieser Situation Angst hatten. Und auch heute gibt es viele Dinge, vor denen wir Angst haben. Da droht jemand auf einmal mit Atombomben. Eine Pandemie bringt seit über 2 Jahren Tod und Unsicherheit und ein Ende ist nicht absehbar. Der Meeresspiegelanstieg, Wetterextreme und steigende Energiepreise, die viele Menschen in existenzielle Not bringt. All das sind doch Dinge, vor denen wir aktuell Angst haben. Kann es wirklich sein, dass Jesus eine Alternative für uns hat? Ein Leben, das nicht mit Angst auf diese Dinge reagiert, die wir da gerade erleben? Jesus stellt dann noch die zweite Frage: Habt ihr immer noch keinen Glauben? Also, das kann man ja so jetzt wirklich nicht sagen. Vielleicht hat sich Petrus als erster zu Wort gemeldet. Schließlich haben wir alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Wir haben dich Wunder tun sehen und Predigen gehört. Natürlich haben wir Glauben. Vermutlich nicht genug davon, aber Glauben haben wir. Nach dem Philosophieprofessor Dallas Willard gibt es zwei Arten von Glauben. Und Jesus redet tatsächlich von einem Glauben, den die Jünger so noch nicht haben. Die Jünger hatten den Glauben an Jesus. Sie wissen, in dieser Situation können sie sich an Jesus wenden, ihn bitten, dass er was macht. Und sie haben das Vertrauen darauf, dass Jesus in diesem Sturm ihnen Hilfe sein kann. Das glauben sie. Aber der Glaube, der ihnen völlig fehlt, ist der Glaube von Jesus. Der Glaube, mit dem Jesus glaubte. Der Glaube, der so auf Gott vertraute, dass Jesus nicht nur diesen Sturm stillen kann, sondern in diesem Sturm ein Nickerchen machen kann. Dieser Glaube, der fehlt den Jüngern noch. Und so wollte Jesus seine Jünger nicht nur lehren, an ihn zu glauben. Er hat sie in die Nachfolge gerufen, damit sie diesen Glauben kennenlernen, mit dem er glaubt. Dieses Vertrauen spüren, mit dem er auf den Vater vertraut. Dieser Glaube, der weiß, ich bin in Gottes Hand. Das war der Glaube, mit dem Jesus glaubte. Es mag manches geben, was uns auf dem Weg nicht gefällt. Aber das Ende wird gut sein. Was hat Jesus uns versprochen? Ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Welt. So können wir es in der Bibel nachlesen, in Matthäus 28, Vers 20. Und er hat uns noch viel mehr versprochen. Er hat uns ein Leben in Ewigkeit versprochen. Von Angesicht zu Angesicht werden wir ihn sehen. Kein Schmerz, kein Leid, keine Träne wird es dort mehr geben. Lasst uns das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ich möchte noch einmal kurz auf den Punkt von vorhin eingehen, dass Gott uns den Kopf zum Nachdenken über ihn gegeben hat, aber eben auch das Herz. Vor rund 2000 Jahren schrieb der Apostel Paulus einen Brief an die Gemeinde in Ephesus. Und ich bitte Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, dass er euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist, dass ihr ihn erkennen könnt. Und jetzt kommt der Vers, der mir besonders wichtig ist. Er gebe euren Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welcher großartigen Hoffnung er euch berufen hat und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch, die Heiligen, wartet. So steht es in Epheser 1, 17 bis 18. Was wir mit dem Verstand nicht begreifen, sollen wir mit dem Herzen sehen, damit wir im tiefsten Inneren, in unserem Bewusstsein sehen, zu welch großartiger Hoffnung wir berufen sind. Was wir mit dem Verstand nicht begreifen, sollen wir mit dem Herzen sehen. Wir haben die Worte, aber uns fehlt viel zu oft das Bild, die Berührung, die Erfahrung. Das eine muss sich mit dem anderen ergänzen. Wir suchen Wahrheit im Rationalen, aber wir können sie auch in der Schönheit finden. Wir brauchen es, Gott wieder zu suchen, jenseits unseres Denkens. Wenn wir in den Sturm geraten, persönlich, innerlich oder gesellschaftlich außen, dann kommt es auf unseren Glaubensraum an, auf die Berührung, die wir persönlich erlebt haben. Und darauf, diese Wege auch bewusst einschlagen zu können. Gott, berühre mich jetzt hier. Ich bin verzweifelt, unsicher, ängstlich. Es ist Sturm. Wenn wir in Glaubenszweifel geraten, brauchen wir umso mehr die Bindung, die aus der Berührung und der Erfahrung mit ihm erwächst. Der kann dann sagen, ich verstehe dich nicht, aber ich halte mich fest an dem, was ich von dir in mir empfunden und erfahren habe. Was wir mit dem Verstand greifen können, ist gut und wichtig, aber es ist eben nicht der alleinige Schlüssel für die Welt. und für den Glauben schon gar nicht. Unser Glaube ruht auf zwei Standbeinen, dem Denken und dem Erleben. Wenn das eine Standbein nicht mehr sicher trägt, ist es gut, wenn wir uns auf das andere stützen können. Gott ist durch unser Denken nicht vollständig zu fassen. Er ist so unendlich viel größer als alles, was wir denken können. Unser Horizont ist begrenzt. Wir wissen gerade genug, um uns daran festzuhalten. Es ist genug, um zu vertrauen, aber zu wenig, um völlig zu verstehen. Ich sage den Satz noch einmal. Es ist genug, um zu vertrauen, aber zu wenig, um völlig zu verstehen. Gott macht sich für uns fassbar in Jesus. Damit können wir etwas erkennen, womit wir umgehen können. Wir können von Gott nur das verstehen, was uns entspricht, nicht was ihm entspricht. Unser Denken ist begrenzt. Darum braucht es die Ergänzung, das Wissen, das aus der Berührung stammt. Ich wünsche uns die Bereitschaft, in die Beziehung mit Jesus zu investieren, regelmäßig Zeit mit Jesus zu verbringen, eine Routine einzuüben, um gerüstet zu sein für die stürmischen Zeiten in unserem Leben. Jesus hat versprochen, wenn wir uns an ihn halten, dass er spürbar an unserer Seite ist. So können wir es in Jakobus 4, Vers 8 nachlesen. Jesus lässt uns niemals allein im Sturm. Und er schenkt uns seinen Frieden, der unser unruhiges Herz ruhig macht. Amen.